Liebe Geschwister, liebe Freunde, ich muss euch mit etwas einer dunklen Stimme begrüßen, aber das passt zur dunklen Jahreszeit, aber ich denke, wir verstehen uns. Bitte, was ich dir geben soll, das ist die Aufforderung von Gott an Salomo bei seinem Regierungsantritt. In dieser Zeit sind viele Wunschzettel geschrieben worden oder werden noch am 23. als Last-Minute-Zettel geschrieben. Wir kennen das. Von den Kindern sind das sehr unbedachte, sehr unbescheidene Wünsche mitunter. Wir Ältere sind das sehr realistisch und würden vielleicht gar nicht das niederschreiben, was wir uns wirklich wünschen. Mal einen Monat aus dieser Tretmühle herauskommen. Oder wenn doch endlich diese Examensarbeit hinter mir wäre. Für mich ist ein Wunschzettel wirklich etwas Schwieriges, wirklicher Stress. Ich habe 30 Meter Bücher, Regal, Länge. Noch ein Buch. Nein, das wäre furchtbar. Ich muss in meinem Alter von vielem trennen, aufgeben, sortieren, ordnen, weggeben. Nicht noch was dazu. Mir hat neulich zum Geburtstag jemand eine kleine Box geschenkt mit der Aufschrift für den, der schon alles hat. Und da drin ist ein Anstecker. Ich habe schon alles. Und ich muss gestehen, ich habe dennoch nicht gewagt, bis jetzt den Anstecker zu tragen. Also hier geht es um eine Bitte. Bitte, was ich dir geben soll. Ja, die Begebenheit führt uns an den Regierungsantritt von König Salomo, dem dritten König in Israel nach Saul und David im 10. Jahrhundert vor Christus, fast 3000 Jahre her und doch top aktuell. Da ist ein Mann mit einer großen Führungsverantwortung, der er sich nicht gewachsen sieht, vor einem neuen Aufgabenbereich, der ihm Not macht, den er nicht kennt, zumal er im Schatten dieses großen Vorbildes David steht. Ja, kennen wir das nicht auch? Überforderungen, Verantwortungsdruck, Belastung, Mutlosigkeit. Vielleicht sind es nicht neue Aufgaben, die sich vor uns aufbauen, aber ein Druck, der aus unserem täglichen Alltag herauswächst. Und wir kommen so oft an die Grenzen. Und das gilt nicht nur für Jüngere, gilt auch für die Älteren. Die merken, dass sie an Grenzen kommen. Oder die merken, dass sie nicht mehr gebraucht werden. Es geht ganz gut, auch ohne sie. Ja, es geht sogar besser ohne sie. Nun, was war es hier bei Salomo, was ihm zu dieser Bitte veranlasst? Wir haben es in der Lesung gehört. Im Vers 7 sagt er, ich bin noch jung, weiß weder ein noch aus, und dein Knecht steht mitten in einem Volk, das so groß ist, dass es wegen seiner Menge niemand zählen noch berechnen kann. Also drei Dinge. Jung, ich weiß weder aus noch ein, und ich bin verantwortlich für ein großes Volk. Ja, Salomo ist im hohen Alter dem David geboren worden, aus diesem Seitensprung der Beziehung mit Bathseba. Er war wirklich jünger, weit jünger als seine anderen Halbbrüder aus den anderen Ehen von David. Das stimmt also sicher. Und er hat ausgerechnet die Regierungsverantwortung. Ich weiß weder aus noch ein. Ja, es gab unmittelbar im Kapitel vorher blutige Thronstreitigkeiten um die Nachfolge Davids. Ein Umsturzversuch. Und Salomo musste sich mit aller Bedachtheit, mit aller Umsicht dagegen wehren, um das Heft in der Hand zu halten. Und in einem großen Volk, das niemand zählen kann. Wir sind kürzlich auf einer Israel-Reise gewesen und haben etwas von der Blütezeit, die unter Salomo dann später aufgebrochen ist, auch irgendwo noch nachempfinden können. Fast am Südende Israels, unmittelbar vor der Spitze am Roten Meer in Eilat, gibt es diese Salomon-Säulen, ein Gebiet in der Wüste, in dem damals schon zu Salomos Zeiten Kupfer abgebaut und auch verhüttet wurde. Also aus dem Erz wurde das Kupfer gewonnen. Für die Hightech-Industrie der damaligen Zeit, muss man sagen. In Eilat gab es damals zu Salomos Zeiten eine Handelsflotte, die damit Zugang hatte zum Roten Meer, zum Indischen Ozean, möglicherweise nach Afrika, nach Indien, wo immer. Und es wird ja davon gesprochen, dass zu Salomos Zeiten dieses Gold von Ophir importiert wurde. Wir wissen nicht, wo das Ophir ist, aber es könnte weit entlegen gewesen sein. Das zeigt nur etwas von der Macht, von der Ausdehnung dieses Volkes zur Blütezeit unter Salomo. Bitte, was ich dir geben soll. Ja, es klingt wie ein Märchen, wie Tausend und eine Nacht in einer orientalischen Pracht. Da ist eine gute Fee, du hast drei Wünsche frei. Ja, so klingt das, bitte, was ich dir geben soll. Oder es klingt vielleicht wie eine Spalte in einer Zeitschrift, die zur Lebensbereitung sagt, lebe deine Träume. Was du dir träumst, das hast du schon. Ja, aber darum geht es sicherlich nicht, weder um Märchen, sondern handfeste Realität ist das hier, auch wenn es in einem Traum sich abspielt. Und es geht auch nicht um Psycho-Lebensberatung, sondern um existenzielles Überleben. Ich möchte es mehr mit einer Prüfungs- oder Testsituation vergleichen. Gott stellt dem Salomo diese Frage, bitte, was ich dir geben soll. Und jetzt kommt es darauf an, wie wird er reagieren? Was treibt ihn wirklich um? Was ist tatsächlich das Zentrum seines ganzen Denkens? Woran hängt sein Herz? Was hat für ihn Vorrang, Bedeutung, Gewicht? Was sind die Interessen, die geheime Motivation? Ja, alle Anliegen und Prioritäten seines Lebens. Und da müssen wir direkt fragen, was sind unsere brennenden Interessen und geheimen Anliegen, unsere Wünsche, ja, unsere Träume? Wir kennen das Bibelwort, dass man vor Unsicherheit Entscheidungen oft zu Rate zieht und betet, Herr, zeige mir deine Wege und lehre mich deine Steige. Und vielleicht verschieben wir den Akzent zu etwas und sagen, Herr, hier sind meine Pläne, jetzt bitte ich um dein Okay. Ja, ist das nicht nur ein kleiner Touch, der dieses Wort dann verändert? Meine Pläne oder seine Wege? Nun, was bittet Salomo hier auf diese Anfrage von Gott hin? So wollest du deinem Knecht ein gehorsames Herz geben, damit er dein Volk richten könne und verstehen, was gut und böse ist. Ein gehorsames Herz, um zu richten und zu verstehen. Um zu hören und auch etwas weiterzugeben können an Richten, also an Urteilen, an Beeinflussen, an Regieren. Und dieser Zweiklang, ist das nicht auch genau das, was wir brauchen? Das Wissen um die wirklichen Maßstäbe, ja, um die Kompassanzeige, um die Orientierung und auch das Wollen. Die Leidenschaft, die Zielstrebigkeit, auch beim Gegenwind, das, was wir wissen, umzusetzen. Wir brauchen beides, Kopf und Herz. Das ist in diesem gehorsamen Herz enthalten. Unsere Interessen, unsere Wünsche unter seine Hand, damit seine Hand über unseren Wünschen ist. Ja, dieses Wissen und Wollen, das prägt diesen Glauben des Salomo. Beides, es gehört auch das Wissen um den Willen Gottes dazu, aber dann auch das andere. Und das eine fördert das andere. Ja, ist nicht beides heute bei uns bedroht? Wenn wir an unsere gesellschaftlichen Bedingungen denken, an unsere mediale Öffentlichkeit, an die Tagesmeinungen, ja, an den Zeitgeist, der sagt uns etwas anderes. Du musst dir auch Ausnahmen gestatten dürfen, wenn es deiner seelischen Gesundheit dient. Einschränkungen, nur wenn das nicht deiner wirklichen Selbstentfaltung und Selbstverwirklichung entgegenläuft. Oder stehen für uns diese Leitplanken, die unverrückbar sind. Du sollst nicht begehren deines nächsten Haus, noch alles, was dein Nächster hat, noch die Frau des Nächsten. Also weder Seitensprung, noch Neid über das, was andere haben. Und dieses Wissen um den Kompass gibt uns auch die Kraft zum Wollen. Das eine nicht ohne das andere. Für mich ist immer sehr bewegend diese Geschichte der Emmaus-Jünger, dieser zwei Jünger, die am Osterabend mit Jesus, ohne dass sie ihn erkennen, aus Jerusalem wandern und mit ihm im Gespräch sind. Und er legt ihnen aus, warum musste Christus leiden? Er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. Und nachher, als sie ihn erkannt haben, im Rückblick sagen sie, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete und uns die Schrift öffnete. eine feuergefährliche Bibelarbeit, kann man nur sagen. Das Herz ist entflammt. Haben wir das in unserer Bibellese, in unserem Hauskreis, in unserer Predigt, in unseren Haus- und anderen Kreis? Oder von Nehemia wird gesagt, als das Volk wieder aus der babylonischen Gefangenschaft zurückgekehrt ist, gab es wieder eine Neuentdeckung des Gesetzes Gottes, das einfach verschollen schien. Und es wurde wieder aufgetan und gelesen. Und dann heißt es, die Leviten unterwiesen das Volk im Gesetz. Und sie legten das Gesetz Gottes klar und verständlich aus, sodass man verstand, was gelesen worden war. Also nicht Wissensvermittlung um des Wissens willen, sondern so, dass die Leute es wirklich auf der Zunge spürten, dass sie es wirklich verdauen konnten in ihrer Lebens- und Denkgewohnheit und Lage. Und die Folge davon, alles Volk weinte, als sie die Worte des Gesetzes hörten. Das ging ihnen zutiefst durch und durch. Ja, ich muss mich selber fragen, wann ist das mir wirklich letztes Mal geschehen, von diesem Wort so bewegt zu sein, dass uns die Tränen kommen? Wissen und Wollen, das ist in diesem gehorsamen Herz enthalten. Gehorsames Herz, um zu richten und zu verstehen. Und Gott geht darauf ein und sagt, weil du um Verstand bittest, zu hören und zu richten. Denken wir an diesen Zweiklang, der in unserem Leben einen Tiefgang haben sollte. Wenn wir unsere Interessen bündeln auf das eine, was Vorrang hat, ja, dann haben wir auch Profil und Signalwirkung und Wegweiserfunktion nach außen. Es ist wie bei einem Laserlichtstrahl, also eine Bündelung und damit Verstärkung eines Lichts auf einen winzigen Punkt, ja, der so stark sein kann, dass man Metallblöcke damit schneidet. Das ist für uns Laien unvorstellbar. Wenn wir unsere Wünsche ordnen auf das, was Not ist, dann werden wir nicht bedeutungslos für die, die mit uns leben. Und ehrlich, macht uns das nicht oft Sorge, dass Menschen den Anschluss an Jesus verlieren könnten oder ihn gar nicht erst gewinnen, weil bei uns das Profil dieses Glaubens zu wenig erkennbar ist? Trachtet am ersten nach dem Reich Gottes. So wird euch solches alles zufallen. Das möchte man über diese Wünsche von Salomo schreiben. Er bittet um das Prioritäre, um das Erstrangige, um das Gewichtige. Und das bekommt er und alles andere dazu. Wir kennen wahrscheinlich die Geschichte von Tolstoi, wie viel Erde braucht der Mensch. Die Geschichte des Bauern Pachom, der in der Weite Russlands Land sucht und haben möchte und sich dort in dem Land der Baschkiren umsieht und dann Land jenseits der Wolga im Überfluss vorfindet. Und nach dem Preis fragt, heißt es einfach 1000 Rubel pro Tag. Das ist ja nun eine eigenartige Preisangabe. Was heißt das? Alles das, was er an einem Tag umschreiten kann, gehört ihm zum Festpreis von 1000 Rubel. Mit der einen Bedingung, er muss genau wieder bei Sonnenuntergang beim Ausgangsort anlangen. Ja, dann macht er sich fieberhaft am nächsten Morgen genau bei Sonnenaufgang von einem Hügel, der allseits sichtbar ist, auf den Weg, um so viel Land wie möglich mitzunehmen. Und dann gibt es die Versuchung, natürlich, da ist doch noch auch eine Weide, die müssen wir unbedingt noch einnehmen. Oder hier das Stück Wald oder diesen Flusslauf sollten wir uns nicht entgehen lassen. Aber irgendwo müsste er dann die andere Zielgerade einschlagen, um dieses Rechteck abzugehen. Und es kommt, wie es kommen musste, unter der Hitze des Tages. Er kommt in große Ermattung und muss unbedingt bis Sonnenuntergang zurück sein. Und er ist schon an der Nähe des Hügels, am Fuße dieses Hügels, und dort ist schon die Sonne untergegangen. Aber oben auf dem Hügel leuchten ja noch die letzten Sonnenstrahlen. Und nun im Laufschritt nimmt er diesen Hügel und tatsächlich, er schafft es und bricht tot zusammen. Wie viel Erde braucht der Mensch? Was waren die Prioritäten seines Lebens? Und er hat sich selbst geschadet und hätte so viel haben können, wie er wollte. Und das erinnert an ein Wort aus dem Jesaja. Du hast dich müde gemacht mit der Menge deiner Pläne. habe ich mich auch oft schon gefragt, ja, wäre nicht weniger mehr gewesen, nämlich das Gewicht auf das, was Vorrang hat, zu setzen. Du hast dich müde gemacht mit der Menge deiner Pläne. Oder in einem anderen Vers in Jesaja heißt es, du hast dich abgemüht mit der Menge deiner Wege. Ich glaube, der Stress entsteht nicht so sehr durch Arbeitsfülle, sondern durch eine fehlende Ordnung der Prioritäten. Das, was wirklich Vorrang hat. Wir werden nachher das Lied singen von Theo Lehmann, wer Gott folgt, riskiert seine Träume. Hier ging es ja auch um einen Traum, aber es ging darum, auch wirklich, zwar im Traum, die wirklichen Wünsche zu ordnen, in eine Rangfolge zu bringen. Was hat erstrangiges Gewicht und was muss nachher kommen? Ja, dazu braucht man den Blick des Glaubens, der auch hinter den Vorhang sieht, der nicht sich mit dem, was sichtbar ist, nicht mit dem Vordergründigen abgibt, der auf das Bleibende setzt, auf das Letzte und nicht auf das Vorletzte. Wie es von Mose heißt, er hielt sich an den, den er nicht sah, als sähe er ihn. Ja, ich denke, das müssen wir uns durchbuchstabieren, in unseren Lebenslagen festzuhalten, den Platz, an den Gott mich stellt, bin ich zurecht, trotz allem Gegenwind, trotz aller Erfolglosigkeit. Von diesem Weltumsegler Vasco da Gama, der Portugiese, der Anfang des 16. Jahrhunderts, im Zeitalter der großen Entdeckungen, auf der Suche nach dem Seeweg von Europa nach Indien war. Den Landweg kannte man, aber er war gefährlich. Man hatte noch nicht den Suezkanal, durch den man dann schnell in den Indischen Ozean kam. Also, man musste um Afrika herum. Und er war auf der Suche. Das hatte vor ihm, jedenfalls zu bewussten Zeiten, niemand gemacht. Jetzt ist er mit seiner Mannschaft unterwegs. Auf der Westküste Afrikas entlang nach Süden. Aber das zieht sich tausende von Kilometern. Irgendwann muss es doch mal nach links gehen, nach Osten, aber das ging nicht. Und dann ist die Mannschaft dabei zu meutern. Und was heißt das? Er hat verspielt. Da weiß er sich nur eins, um die Autorität wiederherzustellen. Er wirft seine gesamten Seekarten, die sicher sehr unvollkommen damals waren, aber das Einzige, was er hatte, über Bord. Um deutlich zu machen, ich bin mir meiner Sache sicher, wir werden den Weg finden. Es muss irgendwo die Südspitze Afrikas geben. Und das hat die Autorität wieder gerettet. Und dann kamen sie an das Kap der guten Hoffnung, wo es dann wieder in den Indischen Ozean ging und zum gesuchten Seeweg. Ja, dieser Blick auf das Ziel auch durch den Vorhang hindurch, auch das, was hinter dem Vorhang liegt, das ist wichtig in unserem Glauben. Und dann sehr bewegend in dieser Geschichte dieses Traumes von Salomo. Das gefiel dem Herrn gut, dass Salomo darum bat. Gott lässt Salomo wirklich wissen, wie er das empfindet. Ja, er zeigt seine Gefühle. Wir würden menschlich sagen, er fiebert geradezu mit. Macht es Salomo hier richtig, wie ein Fan mit seinem Sportler fiebert, wird er noch den Ausgleich schaffen oder den Lauf gewinnen? Er ist nicht eine reglose Buddha-Statue, ja, die alles registriert ohne Reaktion, sondern er ist beteiligt mit dem, wie wir uns auf dieser Kampfbahn des Glaubens bewegen. Das ist ein sehr, sehr schönes Wort im Jeremia-Buch, wo es dazu heißt, und es soll mein Ruhm und meine Wonne sein, wenn sie all das Gute hören, das ich Jerusalem tue. Es soll mir eine Wonne sein, Gutes zu tun. Ja, wie sich ein Kind oder jeder von uns freuen würde, wenn wir eine Überraschung jemanden bereiten und dann merken, jetzt wird es sie jetzt auspacken, dann wird sie es sehen und wird nie daran gerechnet haben, so etwas vorzufinden. Wir malen uns das aus und sind begeistert schon in der Vorfreude mehr als vielleicht nachher. Und das ist sehr menschlich von Gott gesprochen. Es soll meine Wonne sein, ihnen Gutes zu tun. Das gefiel Gott wohl und er drückt seine Freude aus darüber. Nämlich, indem er dann sagt, all das, worum du gebeten hast, ein gehorsames Herz, zu hören und zu richten, zu wissen und zu wollen, das gebe ich dir. Aber dazu gebe ich dir, worum du gar nicht gebeten hast. Aber was er auch gern mitgenommen hat, langes Leben, Reichtum, Anerkennung, alles noch zusätzlich im Überfluss. Im Hesekiel-Buch heißt es einmal, ich will euch mehr Gutes tun als je zuvor. und ihr sollt erkennen, dass ich der Herr bin. Das ist übrigens ein Wort, das als Losungswort am 18. August 1991 in den Herrenhuter Losungen stand. Das werden wir nicht mehr so direkt vor Augen haben, das ist schon 16 Jahre her. Aber mir hat sich das eingebrannt. 18. August, bitte, ihr könnt das nachprüfen, im Rechner 1991. Ich will euch mehr Gutes tun als je zuvor. Das ist der Tag, an dem ein Putsch gegen Gorbatschow wieder begann. Und das Sowjetimperium bestand ja noch als solches. Und die ganze Welt stand auf einer Kippe und hielt den Atem an. Es hätte wieder zu einem neuen Kommunismus kommen können. Hier in den neuen Ländern waren ja noch alle sowjetischen Truppen stationiert. Die ganze Wiedervereinigung hätte im Blutbad wieder aufgelöst werden können. 3 Tage, in denen wir nicht wussten, wie es ausgehen würde. Ich will euch mehr Gutes tun als je zuvor. Es war übrigens auch genau der Tag, an dem ich meine Berufung hier nach Jena bekommen habe und beides zusammen. Ich dachte, kann das sein? Es ist ja was sehr Positives, diese Berufung. Aber dann gleichzeitig diese Schrecksekunde der Weltlage, die uns da überfallen hat. Und vielleicht noch ein ganz anderes Erlebnis, was ich aus dieser Woche sehr bewegt mitgenommen habe. Manche von uns kennen den Professor Siegfried Scherer aus München, von der TU München, der als Biologe auch zu der Schöpfung als Entstehung unseres Lebens auf dieser Welt steht und das auch sehr deutlich macht. Und damit auch in den Medien sehr angefeindet wird, auch namentlich. Und auch in dieser Woche gab es da wieder eine Kampagne von dem Leiter der Wissenschaftsredaktion der Süddeutschen Zeitung wegen einer Veranstaltung, zu der er zugesagt hatte im Rahmen einer Kirchenveranstaltung in der Nähe von München zu dieser Thematik Schöpfung, Evolution. Er wurde namentlich angefeindet, natürlich mit diesen Begriffen, die uns da vertraut sind, christlicher Fundamentalismus. Und das wurde sogar in einem Atemzug mit islamischem Fundamentalismus genannt. Und genau zur gleichen Zeit, genauso müsste man sagen, am nächsten Tag gab es einen anderen Artikel in den Blättern in München, ich glaube auch in der gleichen Zeitung sogar, in dem über eine Preisverleihung an Scherer berichtet wurde, hervorragende Lehre, die beste Lehre an der TU München wurde ihm verliehen. Und das hat natürlich alle sehr, sehr gefreut, die mit ihm fiebern, wie es ausgeht. Und Gott bekennt sich dazu, zur Treue zu seinem Wort und kann das leicht ausfüllen. Dazu gebe ich dir noch, worum du gar nicht gebeten hast. Wir wissen auch, dass es eine Entfremdung von Salomo vom Glauben gegeben hat im weiteren Leben. Es ist nicht bei diesem klaren Blick, bei dieser Zielstrebigkeit des Anfangs geblieben. Ja, es war nicht so sehr der Reichtum, den er hier auch mitbekommen hat, oder die Weisheit, die Anerkennung, die Macht, sondern die Gefahr bei ihm kam von einer ganz anderen Seite. Aber der König Salomo liebte viele ausländische Frauen. Und als er nun alt war, neigten seine Frauen sein Herz fremden Göttern zu, sodass sein Herz nicht ungeteilt bei dem Herrn, seinem Gott, war. Und Salomo tat, was dem Herrn missfiel. Merken wir, da ist eine kleine abschüssige Bahn. Am Anfang nur kaum wahrnehmbar. Eine kleine Akzentverschiebung. Ja, das Herz war nicht mehr ganz ungeteilt, nur dem Herrn zugetan. Da gab es auch einem Gott unter anderem nebenher noch. Aber irgendwie heißt es am Ende des Lebens, er tat, was dem Herrn missfiel. Und hier haben wir gelesen, das gefiel dem Herrn gut. Wir müssen uns klar darüber sein, Veränderungen sind nicht schlagartig, nicht drastisch, aber sie beginnen mit kleinen Kursabweichungen. Man sagt, dass in Australien die Distel als Pflanze und auch als Unkraut zunächst überhaupt nicht vorhanden war und dadurch entstanden ist, dass ein schottischer Farmer unbedingt die Distel als Pflanze haben wollte, das ist die schottische Nationalpflanze, und sie sich in einem Schiff hat kommen lassen. Jetzt hat er sie angepflanzt in seinem Vorgarten, um wieder seine Silberdistel oder was immer zu sehen. Aber der Wind hat den Samen verbreitet, hat vieles fruchtbares Ackerland in diesem menschenleeren Kontinent veröden lassen. Nicht von heute auf morgen, aber über 20, 30 oder 50 Jahre. Und so kann es auch sein, dass in unserem Glaubensleben Abkühlungen der Beziehung auftreten, nicht schlagartig. Aber nach einer Weile merken wir es, es ist eigentlich nicht mehr so wie früher. Das wird gerne in der Bibel ja mit einem Liebesverhältnis beschrieben. Jeremia sagt es so: Ich gedenke der Treue deiner Jugend und der Liebe deiner Brautzeit. Das war eine andere Zeit, als dann im späteren Eheleben abgestanden, cool, Seite an Seite, aber vielleicht eher nebeneinander oder gegeneinander, aber nicht mehr in diesem Miteinander. Nun, wenn uns Gottes Wort immer wieder dazu auffordert, neu unser Ziel vor Augen zu haben und den Weg zu nehmen, den Gott uns vorgibt, dann sollen das ja keine Leistungsrekorde sein, die wir da schlagen, sondern keine Höchstleistung, die wir vollbringen müssen, sondern wieder nur einfach den Kompass nochmal genau justieren und uns unserer Richtung vergewissern. Und so sagt der Hebräerbrief: Lasst uns ablegen alles, was uns beschwert. Es ist nicht mal ein Befehl, nun legt endlich ab, sondern lasst es uns gemeinsam tun, abzulegen, was uns beschwert. Und die Sünde, die uns ständig umstrickt, und lasst uns laufen mit Geduld und Aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Ich möchte mit einer Geschichte des Liedermachers Jan Wehring enden, die jedenfalls in die Weihnachtszeit hineinpasst. Dieser Liedermacher hat verschiedentlich auch in einem Gefängnis schon Konzerte gegeben. Und dann wurde er von einigen Strafgefangenen angefragt: Ja, könntest du nicht in der Vorweihnachtszeit bei uns noch einmal ein Konzert geben? Dann schaut er seinen Terminkalender und sagt: Also in diesem Jahr geht's wirklich nicht. Ich bin bis zum 23.12. wirklich jeden Tag unterwegs oder ausgebucht. Also es tut mir echt leid, aber es geht nicht. Und dann haben die Strafgefangenen gesagt: Naja, wir sehen ja ein, dass der Kalender nun einmal voll ist. Aber wie wäre es denn am 24.12.? Könntest du dir eventuell vielleicht nicht doch denken, trotz Familie, dann zu uns in den Knast zu kommen? So, da musste er erstmal durchatmen. Und dann hat er gesagt: Gut, ich fahre. Und dann kam er in diese Anstaltskirche des Gefängnisses und traute seinen Augen nicht. Die ganze Kirche, ein Meer von Kerzenlichtern und Blumen. Und da muss man dazu sagen, das hat dann auch der ihn begrüßt hat, gesagt: Wir haben schon das ganze Sommerhalbjahr über in unserer Gärtnerei nach Feierabend noch Blumen gezogen für diesen Abend. Gefangene, die Arbeit scheuen, wo sie nur können. Keinen Finger krümmen, wenn es nicht sein muss. Haben diese Kerzen, diese Teelichter angelegt, aus Kerzenwachs und Stearin, mit denen sie sonst ihren Fusel gebrannt haben, verbotenerweise. Das heißt, jede Kerze war ein Stück Absage an Schnaps, den sie sonst hätten haben können. Nun, da war Jan Wehring, als er dieses Bild so sah und diese Worte hörte, so überwältigt, er gar nicht wusste, wie er da überhaupt singen und sein Programm ablaufen lassen sollte. Und sein Gitarrist, der mit war, summte dann einfach unter dem Eindruck dieses Rosenmeeres: Es ist ein Ros entsprungen aus einer Wurzel zart. Und die einen oder anderen, die das irgendwo noch aus Kindheitstagen kannten, summten mit. Und in diesem fahlen Schein dieser Lichter sah er in diese matten Gesichter von Menschen, die vom Leben gezeichnet waren. Und in denen nochmal Hoffnung aufkeimte: Ja, ist nicht auch für uns Weihnachten etwas, was einem Leben einen Neuanfang, so verpfuscht es sein mag, geben kann. Aber es war auch für Jan Wehring das Weihnachten seines Lebens, indem er auch hier die Prioritäten richtig gesetzt hat und nie wieder so beschenkt worden ist wie durch diesen Anlass. Ja, nehmen wir diese Einsicht mit. Jesus lässt es nicht kalt, wenn wir den richtigen Weg wählen. Ja, er fiebert mit, es gefällt ihm, und er drückt dieses Gefallen auch aus und hat keine Mühe, uns dazu zu geben, mehr als wir bitten oder verstehen. Und wenn wir eine Abkühlung in unserer Beziehung mit ihm wahrnehmen, dann können wir heute neu anfangen. Wir haben vorhin gesungen: Stern, auf den ich schaue, Fels, auf dem ich stehe. Amen.